Ich bin drin, das ist einfach. Okay, eine Sekunde, ich klicke hier ein bisschen rum und...
Ja. Ich sag da mal den Herrn Sven Guckes an, vielen wird er bestimmt schon bekannt sein. Er wird über Textmodus-Clients und überhaupt so ein paar Text-Utilities unter Linux was erzählen. Bitteschön.
Danke sehr. Ja, herzlich willkommen. Eigentlich bin ich noch gar nicht richtig bereit. Ich will noch ein bisschen was auf den Schirm bringen. Und heute, ich weiß nicht, wer war letztes Jahr eigentlich da, als ich meinen Vortrag gemacht habe? Ich zum Beispiel? Oh, wow. Also die üblichen Verdächtigen. Also ich habe mich wie folgt entschlossen. Ich habe letztes Jahr den Vortrag gemacht, so dass ich das Screen-Programm im Wesentlichen gezeigt habe und dazu noch vielleicht ein bisschen ein paar andere Programme. Und ich wollte es diesmal ein bisschen abstrakter machen. Ich wollte diesmal nicht konkret was zeigen und dann habe ich nachher gar keine Zeit mehr, etwas zu zeigen. Und ich wollte erstmal ein bisschen abstrakt etwas sagen. Ich wollte über die Eigenschaften von Text-Tools reden, was mir daran wichtig ist und was sozusagen unabhängig von dem Programm selbst und seinen speziellen Eigenschaften mir bei allen wichtig ist und am Herzen liegt. Okay, dazu muss ich mal ganz kurz ein bisschen was aufrufen hier. Ich weiß nicht, wer meine Haupt-URL kennt, die ist bei der FU der Mathematik in Berlin. Also ich gebe immer nur Guckesnet ein, dahinter steckt einfach ein Referrer, der bringt mich auf meine Hauptseite und dann brauche ich nicht so viel einzutippen. Das ist natürlich ganz angenehm. Hier brauche ich natürlich noch auf den Banner zu klicken. Genau, hier ist meine kleine Seite über diesen Linux-Tag, den ich mir als Spickzettel zur Vorbereitung gemacht habe. Und mein Vortrag, da ist er, so ungefähr. Daran, an dieses Programm möchte ich mich halten. Ich werde es versuchen. Ich möchte fertig sein um 5 in einer Dreiviertelstunde und dann möchte ich ein bisschen Zeit haben, eine Viertelstunde natürlich, um Fragen zu beantworten und das nachzuholen, was ich natürlich vergessen habe. Okay, also eigentlich darf ich das ja gar nicht hier mit Netscape zeigen. Es geht um Text-Tools, also Programme, die ja nicht gar keine grafische Oberfläche haben, keine Buttons und so weiter. Deswegen möchte ich mal ganz kurz wechseln. So, ich hoffe, das funktioniert noch. Jawohl. Ich logge mich sozusagen jetzt auf meiner Maschine bei meiner Alma Mater ein. So, das schau mal. Screen läuft, wunderschön. Wie zu Hause. Right. Okay, und an das will ich mich jetzt halten. Ich hoffe, das funktioniert. Sieht ein bisschen komisch aus mit diesem Schatten hier. Das ist nur bei mir. Ah, das ist dort oben, sieht man es nicht. Alles okay. Fine. Okay, ich wollte mich an den Fahrplan halten. Das muss ich jetzt auch machen. Also, herzlich willkommen in Chemnitz. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Das möchte ich doch mal betonen. Letztes Jahr war ich schon sehr angetan von dem Linux-Tag hier. Tolle Organisation. Ich möchte den Organisatoren, den Helfern, allen, die mitgeholfen haben, herzlich danken. Also es hat mir letztes Mal so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, dieses Jahr bin ich unbedingt, wenn ich irgendwie kann, mit dabei. Und ja, dickes Lob. Also tolle Organisation. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht sagen kann, Berlin als Hauptstadt mit so und so vielen Millionen Einwohnern und einer ganzen Menge Linux-Usern hat es leider nicht. Aber ich denke mal, die Hauptstadt von Linux-Tag ist offiziell Stuttgart, Karlsruhe, Kaiserslautern, egal. Aber die heimliche Hauptstadt von Linux-Tag, wo es noch familiär zugeht und trotzdem so umfangreich ist, ist jetzt für mich Chemnitz. Und ja, das sollte ich doch mal betont haben. Das war primär. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin Sven Guckes, noch mal ganz kurz sagen, wer ich bin. Ich bin an der FU Berlin eingeschrieben, immer noch für Mathematik und Informatik. Ich bin nach dem Vordiplom auf Unix umgeschwenkt und das hat mich eigentlich so gefesselt, das Internet und vor allem diese Text-Tools. Also ich bin aufgewachsen auf dem Terminal, da gab es eben noch keine grafische Oberfläche beim Linux und dabei bin ich erst geblieben, dann bin ich umgeschwenkt auf Macintosh, weil ich sagte, naja, die sind ein bisschen weiter mit ihrer grafischen Oberfläche als das andere Betriebssystem. Und ich habe also der 3.11-Version von, ihr wisst schon, keine Chance gegeben. Also wie gesagt, ich habe investiert in einen Macintosh und habe aber gemerkt, mir fehlt etwas auf diesem Macintosh. Mir fehlt eine Shell. Mir fehlt Elm, mir fehlt VI. Woran liegt das? Das sind ein paar ganz grundlegende Eigenschaften und darüber will ich eigentlich reden. Ich bin wieder zurückgekommen. Ich habe mich gefreut darüber, als dann schließlich jemand meinte, er macht einen Linux, seinen eigenen Unix-Kernel. Ich habe das erst so belächelt und 2 Jahre später mit Linux dann doch so langsam angefangen. Gut, okay, Linux ist aber sozusagen nur eine Plattform, eine Unix-artige Plattform. Und mir kommt es nicht so sehr darauf an, ob es FreeBSD ist oder Linux, sondern es kommen mir auf ein paar Eigenschaften an. Okay, darüber geht's heute. Es geht los. Die eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, sind die Optionen. Viele von diesen ganzen Programmen haben eine ganze Menge Optionen. Also wer sich mal das Manual anschaut von LS, der sieht eigentlich mehr Optionen, als es Buchstaben gibt. Ganz im Ernst. Und man sagt sich erst, warum muss ich diese Option immer wieder eintippen? Das ist doch ziemlich unspannend. Und das muss man natürlich nicht. Aber die Optionen sind da. Und das ist das Wichtige. Und als Beispiel möchte ich nennen den Mailer Mutt und den Editor Vim, die beide weit über 200, wenn nicht 250 Optionen mittlerweile haben. Diese Programme sind damit, würde ich sagen, nicht trivial. Die sind toll, die sollte man auch sich anschauen. Man kann sich alle ganz toll anpassen an die eigene Oberfläche. Man muss natürlich die Optionen erstmal kennenlernen. Aber wenn man sie erstmal kennt, dann glaube ich, wird man sie bei anderen Programmen wirklich sehr vermissen. Ja, also ein Feature, die Option, die Hochkonfigurabilität. Also ich versuche jetzt auch in der Zeit zu bleiben, deswegen mache ich immer weiter. Wird man sehen, wie weit ich komme und es gibt noch viel zu erzählen. Ja, bitte nicht böse sein, kann man noch eine Menge mehr darüber erzählen. Das nächste ist die freie Zuordnung der Tasten. Also im Englischen Free Keybinding genannt. Die Idee dabei ist, ich habe Kommandos als Code, die etwas tun, und ich möchte sie aber vielleicht auf einer anderen Taste belegt haben. Ja? Also ich werde bei diesem Programm nicht dazu gezwungen, genau die Taste zu nehmen, die die Programmierer am tollsten fanden, sondern ich stelle mir das für mich ein. Ja? Ich möchte dieses Kommando auf der Taste, also kann ich das einstellen. Free Keybinding, ich möchte nicht mehr ohne leben. Ja, und ich stelle einige Programme zurück, obwohl sie gut sind, aber nicht diesen Vorteil bieten.
Okay. Das hätte man besser vorher geübt.
Ist okay? Nee, tut. Okay, ich probiere es mal von etwas weiter weg. Ja, vielleicht funktioniert das. Jetzt kann ich zwar weder hier lesen noch da, aber... Was wollte ich eigentlich sagen? Okay, also ich kann meine Kommandos an irgendwelche Tasten binden, das ist mir sehr wichtig. Und der nächste Schritt ist eigentlich, wenn man solch ein Binden machen kann, jeder kennt das wahrscheinlich von der Shell, ich kann mir Abkürzungen basteln, Aliase. Ja, ich brauche nicht mehr ls-l eingeben, wohlgemerkt dazwischen das machen Leerzeichen, sondern ich brauche einfach nur noch ll eingeben. Ja, ich denke mal, jeder kennt das, ich brauche das nur kurz aufzurufen. Ja, das ist diese Abkürzung und so stelle ich sie mir ein. Also ganz triviale Sache. Ein Befehl, der sagt, ich mache eine Abkürzung, ein Wort, das die Abkürzung ist und auf der Zuweisungsseite ist dann die Expansion. Ja, ganz normales Prinzip, auch das haben viele Programme dieser Art. Irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden hier mit dem Ding, aber ihr könnt mich noch verstehen, oder? Okay. Okay, eine spezielle Art von Aliasen sind noch Funktionen, die wahrscheinlich auch einige von euch kennen von der Shell. Kann ich mal um Feedback bitten? Also ganz schnell hochheben, Shell, Funktion. Okay, danke sehr. Also die Grundidee dabei ist, dass wir uns das Leben leichter machen können, indem wir nicht mehr so viel tippen müssen. Ja? Abkürzungen schaffen für irgendwelche für Kommandos und deren Optionen. Aber es geht ja eben auch mehr. Als Beispiel eben habe ich hier angeführt diese Zeile. Ich glaube, die kann ich ja mal highlighten. Nein, kann ich nicht. Das ist gemein. Dann mache ich das eben hier. Wenn du nicht willst. Also ich kann es auch anders machen, aber ich spare mir das mal. Also nur um mal zu zeigen, dass es möglich ist, ja. Nicht, dass hier irgendwelche Leute hier, ja, diese Zeile meine ich. Okay, es gibt eine Lösung, aber es ist jetzt wirklich, ich gebe zu, mal einfacher mit der Maus. Okay, das meine ich. Also, hier haben wir eine Zuweisung von einer Taste auf die andere. So sieht es etwa aus. Und zwar, wer in VI irgendwie Hilfe haben möchte auf einem Wort, der braucht nur Ctrl, rechteckige Klammer drücken. So, jeder weiß wahrscheinlich auf einem deutschen Keyboard, rechteckige Klammer, Alt-G, wo ist die wieder? Also, diese Kombination aus einer Metataste Ctrl, noch einer Metataste Alt-G und das ist dann schon ziemlich umfangreich und ist nicht einfach zu tippen und deswegen, ich tippe auf diesem Wort einfach nur zwei Backslashes. So habe ich mir das definiert. In diesem Fall haben wir jetzt also eine Zuweisung von einer Kommandosequenz auf ein Kommando. Also zwei Backslashes hintereinander auf ein Zeichen. Auch das ist also möglich. Und auch das ist ein Feature, was es eben nicht nur in einem Programm gibt, sondern auch in mehreren. Die nächste Sache ist, ich möchte zum Beispiel eine Zuordnung haben von Tasten zu einer Kommandosequenz. Ja, also nicht nur ein Kommando wird ausgeführt, sondern mehrere hintereinander. Ich denke mal, jeder kennt das aus vielen Programmen. Wir drücken auf einer Taste und wollen einfach, dass eine Menge Zeug dadurch ausgelöst wird. Ja? Und mein Beispiel, das ich hier gebracht habe, ist wieder vom VI-Editor oder genauer Vim, dass ich mit der F9-Taste den Befehl GPIP ausführe. Was ist das? Noch nie gesehen? Wer kennt denn den GP-Befehl im Vim? Na? Okay, dann will ich das mal vorführen. Genau, wir brauchen nur mal ein bisschen Text. Wir rufen mal die Hilfe auf. Hier oder irgendwo machen wir mal ein bisschen. Genau, also wir betrachten jetzt mal ganz kurz diesen Absatz. Diesen Absatz habe ich einfach markiert als Textobjekt und da spielt dieses IP eine Rolle. Nämlich das ist der Inner Paragraph zum Selektieren. Ja? Und GP ist ein eingebautes Textumformatieren, das sich an der aktuellen Textbreite orientiert. Gucken wir mal ganz kurz nach, wie die gesetzt ist. Die ist auf 78er Breite gesetzt. Okay, wir machen das jetzt mal runter auf 40 und schauen uns an, was dieser Befehl GP macht. Und ihr seht, was ich eingegeben habe, merkt sich erstmal der Vim und zeigt es mir an. Das ist ein unvollständiges Kommando, denn das Kommando weiß ja noch nicht, auf welchem... Ha? Dieses Kommando weiß noch nicht, worauf es operieren soll. Und zwar möchte ich, dass es jetzt auf dem inneren Paragraphen operiert und deswegen gebe ich jetzt IP ein. Und nichts tut sich. Ach ja, auf den... Haha, neue Version. Die verhindert nämlich, dass Text, die Hilfetexte einfach hier irgendwie verändert werden können. Aber kein Problem. Nochmal, das ganze GP wartet auf IP und mag mich immer noch nicht. Doch. Okay, ihr habt gesehen, was passiert. Dieser Paragraph wird umgebrochen bei in der Mitte des Terminals, eben auf Breite 40. Und die Zeilen sind eben dadurch leichter, kürzer geworden. Das Ganze habe ich mir also mit diesem Map-Befehl vorher auf F9 gelegt. Ja? Map, F9, GPIP. Und dann kann ich das eben auch mal hier oben anwenden. Egal, wo ich auf diesem Paragraphen bin, vollkommen wurscht, ich drücke auf F9. Erledigt. Okay? Und der Hit an dieser Sache ist, mit dem Eingebauten, das möchte ich ganz kurz noch zeigen, wenn wir einen zitierten Text haben, ja, so, wir machen das jetzt mal noch enger, Textbreite auf 20, und man beachte bitte, der erste Paragraphteil ist eben zitiert und der zweite nicht, macht nichts, Vim versteht das eigentlich auch, ah, diese Zeilen sind kommentiert und die Kommentarzeichen bleiben. Okay? Okay, so viel zum Ausflug. Ich möchte natürlich noch mit meinem Programm fertig werden. Alles Weitere in diesem, was man damit machen kann, möchte ich morgen in dem Workshop zeigen. Morgen Vormittag 11 bis 13 Uhr. Ich habe gehört, dass er theoretisch schon voll ist, aber voll bedeutet, dass die Leute, die da ein Geld bezahlt haben für, dass die am Rechner sitzen dürfen und dürfen halt rumtippen. Aber ich möchte trotzdem irgendwie sagen, falls doch noch jemand Lust hat zu kommen, dann möge er kommen, sich hinten hinstellen und mitdenken. Ja, das ist natürlich erlaubt. Und heute Abend gibt es bei dem Social Event, ich weiß nicht, was da noch alles passiert, aber ich denke mal, heute Abend wird auch noch ein bisschen Zeit sein, um rumzuspielen. Also wer heute Abend noch da ist, der möge ruhig Fragen stellen. Okay, also wir haben Abkürzungen in verschiedenster Art und Weise. Wir können mit einer Abkürzung, einer einzelnen Taste, eine ganze Kommandosequenz auslösen. Und ich mache das nur, um nochmal zu zeigen, dass es geht, ja. Also, der nächste Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist die Unterstützung von Farbe. Okay, ich glaube, das sieht man im Moment, was ich meine. Ich habe hier die Seite, die ich als Inhaltsseite vorbereitet habe, ein bisschen mit Text, ein bisschen mit Farbe unterlegt. Also den Titel links oben und den Namen dieses Gebäudes, der Orangerie, habe ich wirklich orange gemacht. Auf dem Terminal selbst gibt es natürlich nicht so viele Farben. Beides sieht rot aus. Aber wenn wir mal in Netscape reinschauen, dann sehen wir doch einen Unterschied. Hier ist es rot und hier ist es doch ein wenig orange. Okay, auf dem Terminal können wir nicht so viele Farben darstellen. Aber es hilft doch eine ganze Menge. Also Text unterlegt mit Farbe ist ein schöner Indikator und ich möchte es bei vielen Programmen nicht mehr missen. Ich möchte mal ganz kurz meine Mailbox aufrufen, um zu zeigen, dass... Okay, es ist sehr bunt, aber das hat eben auch seinen Grund. Viele sagen, Eye Candy, ja, also Süßigkeiten fürs Auge. Aber für mich hilft das schon ein bisschen. Also die grünen Zeilen sind Mails, die an meine WIM-Adresse geschickt wurden. Gelb ist ein bisschen kaputt vom Header her und lila ist von ziemlich kaputten Mailern, die... Ich sag's besser nicht. Okay, eine kleine Besonderheit haben wir noch in der Mitte hier. Das Blaue, die blaue Mail... habe ich beantwortet. Man sieht das an dem kleinen R dort, ach, man sieht eigentlich gar nichts. Ne? Also ihr müsst mir das einfach glauben. An diese Mail habe ich bereits geantwortet und beantwortete Mails ist so nach dem Motto schon, naja, getan. Deswegen habe ich die dunkelblaue Farbe verwendet, um zu sagen, so, na, brauche ich nicht mehr unbedingt sehen, ne? Brauche ich eigentlich noch abzuspeichern. Okay, es gibt noch ein paar andere Farbkombinationen, aber die will ich nicht alle vorführen. Aber Mutt, denke ich, ist ein sehr schönes Beispiel, denn man kann sich das wirklich sehr schön einstellen, ja, mit den Farben. Eine weitere Sache mit der Farbe, schauen wir mal, wo haben wir denn? Wo kam denn die Ankündigung hier vom Linux-Tag, irgendwas? Ralf Sonntag hat hier die Ankündigung gemacht, genau. Wieder ein kleiner Exkurs, was mir ganz wichtig ist. Ich kann von dieser Mail sehen, vom Header, was ich will, in der Reihenfolge, in der ich sehen will und in der Farbe, in der ich es sehen will. Ja? Das ist einstellbar. Diesmal, wie gesagt, leider keine Vorführung, damit ich in der Zeit bleiben kann. Aber das ist mir eben das Wichtige. Die Optionen wieder und die Einstellbarkeit und die Information, die mir die Farbe gibt. Ich habe mir auch eine Farbe mal gegeben für... Mal sehen, kann ich das irgendwie über den Beamer? Nein, so hoch komme ich da nicht ran. Okay, ich muss es mal kurz klickern hier. Also Telefonnummern kriegen ihre eigene Farbe. Solche komischen Strings, die sehr oft sich wiederholen. Das macht also Unterstreichungen sehr nett. URLs, Webadressen kriegen ihre eigene Farbe. Und natürlich auch die Signature. Und wenn wir zitiertes Material haben, ich suche meine zitierte Mail raus hier irgendwo. Hallo aus Dings. Nein, hier ist ja nichts zitiert groß. Ja, was immer da jetzt steht, ich weiß es nicht. Bitte guck mal nicht hin, es geht um die Farbe, ja. Und zwar der zitierte Text, den Mutti erkennt, der kriegt auch seine eigene Farbe. Also ich habe schon, durch die Farbe identifiziert sich der Text, den ich beantwortet hatte und den ich jetzt zurückgrabe, hebt sich voneinander ab. Und, sehr nettes Feature, ich glaube, so gar nicht so viele Leute, dass das kennen, man kann diesen zitierten Text doch einfach mal verschwinden lassen. Also für Leute, die viel Mails bekommen von anderen Leuten, die immer alles zitieren und nur eine Zeile dazu schreiben und sagen, ja, ja, da kann man viel schneller den Überblick gewinnen. Gut, verstecken kann man auch wiederholen. So. Okay, so viel zur Farbe. Kommen wir zu den anderen Sachen. Also unter Unix gibt es ja die Idee, dass viele kleine Programme etwas ganz Spezielles machen. Aber das machen sie ordentlich, stabil und richtig. Und schnell und überhaupt. Genau. Und das ist auch hier eigentlich ganz wichtig. Ne? Auch immer, ich denke, viele von euch kennen eben bei den Unix-Tools die Unterscheidung eben, es gibt ein Mail-Programm, das, mit dem wir uns die Mail, die schon empfangen ist, anschauen. Es gibt ein Mail, das die Mails austauscht. Und wir haben ein Programm, das die Mails zustellt und wir haben einen Mail-Filter. Vier Programme für das, was normalerweise auf anderen Systemen genau ein Programm macht. Oh, eine eierlegende Wollmilchbuttersau, prima, kann alles. Ja, ich möchte nur ganz kurz. Das Druckerprogramm, der Pager, der Editor, alles ist separat. Warum diese Separatiererei? Wir brauchen doch nur ein Programm, das alles kann. Ich bin dagegen. Auf den ersten Blick ist das sicherlich eine tolle Sache. Man installiert genau ein Programm und es tut alles. Und dann stellt man fest, ach, wenn ich da einen Text rumeditiere, das ist unkomfortabel. Und es wäre doch schön, noch andere Features zu haben. Meine Antwort darauf ist, na dann tausch doch den Filter. Oder nimm einen anderen Editor. Und dann kriege ich das Gejammere zurück. Das geht doch nicht. Das ist doch ein Programm, das gehört zusammen. Man kann das nicht auseinandernehmen. Doch, man kann. Aber man muss erst mal lernen, dass es so geht. Also, man muss lernen, das ist ganz wichtig, Programme zu kombinieren. Ja? Also, man muss einen Editor lernen, ein Mail-Programm lernen, einen Pager sich anschauen. Und wenn man dann lernt, zu kombinieren und dann frei zu kombinieren und sich das einzustellen, wie man mag, dann sieht man den Vorteil. Das ist ein langer Weg. Aber ich denke mal, mit geeigneten Vorträgen hier, es gibt einige Vorträge, die was zeigen, es gibt die Workshops, die sollte man besuchen. Und ich möchte dahin anregen, bitte macht auch selber mal einen Vortrag. Ich bin sicher, jeder von euch hat ein Lieblingsprogramm und das kennt er gut. Und ich bin sicher, jeder von euch kann sich hier hinstellen und eine Stunde lang über sein Lieblingsprogramm vortragen. Installieren, anwenden, ein bisschen dran rumspielen, zeigen, warum es besser ist als andere Programme. Das kann jeder. Und ich möchte euch deswegen alle bitten, bei euren Linux-User-Groups oder an der Hochschule oder in, wie auch immer, im Freundeskreis, bitte macht einfach mal einen Vortrag oder ein Treffen einfach, in dem ihr zeigt, was ihr an dem Programm macht. Und ich mache das natürlich nicht ganz uneigennützig, denn ich bin selber gerne Gast bei solchen Vorträgen. Ich gucke mir gerne an, was Leute richtig gerne mögen. Ja? Also ich habe auch was davon. Gut, weiter im Thema. Ich schweife wieder ab. Eigentlich müsste ich hier so eine fette Uhr haben. Bei uns an der Uni hängt immer so eine fette Uhr da dran, ja, so groß, ja, zeitgesteuert, zentral von irgendeiner Zentrale, die keiner kennt. Ist so, ja. Ich habe mich gefragt, ja, warum ist die eine Uhrzeit genauso falsch in dem einen Raum wie die andere? Zentral. Ich habe meine X-Clock. Richtig, ich habe einfach nur die Clock oben versteckt. Ja, das ist natürlich dumm von mir. Die müsste man einfach nur auf Floating machen. Das gibt es bestimmt hier. Aber nicht in diesem Ding. Okay, das sollte man sich vorher anschauen. Okay. Genau. Das Beste an den Uhren bei uns ist, die Dinger, die kaputt sind, die können nicht repariert werden, weil das die Zentrale machen muss. Aber die zeigen wenigstens zweimal am Tag die richtige Zeit. Ja? Okay. Right. Die nächste Sache, die ich ansprechen möchte. Also eigentlich sind wir noch nicht ganz fertig. One Job, One Tool ist eine ganz wichtige Sache. Für die Entwickler insofern, dass sie sich um eine spezielle Sache kümmern und nicht um 1000 Features. Und ich denke mal, jeder von euch kennt das Problem, dass wer zum Beispiel Netscape zum Mailing benutzt, dann ist es ziemlich ärgerlich, wenn irgendwie mehrere Fenster offen sind und es läuft irgendwie so ein Java-Applet und man schreibt gerade eine Mail und das ganze Ding weg ist es auf einmal, nur weil so ein Java-Applet irgendwo da auf den Bug stößt, ja, das ist sehr ärgerlich. Insofern, ganz wichtig für die Entwickler, die kümmern sich um eine spezielle Sache und die tut's richtig. Ja, die müssen sich nicht um die Bugs anderer Code-Teile kümmern. Okay, meistens sind diese Programme richtig schön klein. Ja, also ich staune immer wieder, wie klein Programme sein können und was Tolles tun können. An dieser Stelle möchte ich eben auch noch ein bisschen darauf hinweisen, auf die Vorträge hier von Felix von Leitner. Felix von Leitner kenne ich eben auch von der FU. Und er war schon immer so der Hacker schlechthin. Und seine Sache, die er gemacht hat, ist einfach die C-Lib neu zu schreiben. Und zwar auf eine abgespeckte Version, aber die eben hochperformant ist und eben erlaubt, dass Programme nochmal neu übersetzt werden können und die dann einen ziemlich kleineren Overhead bekommen. Also er hat irgendwie Vim und Mutz und all die Sachen alle nochmal neu übersetzt mit seiner Diet-C-Lib und die sind verdammt kleiner geworden. Ja, ich behaupte jetzt nicht, die sind auf ein Zehntel geschrumpft, aber wenn die allein nur um ein Drittel oder ein Fünftel schrumpfen, hey, darüber sollte man mal nachdenken. Ja, und ich hoffe mal, dass Felix, wenn er sich zusammensetzt mit dem Christian Perle, der hier das Ein-Disketten-Linux gezeigt hat, dass die das noch kleiner alles kriegen und vielleicht eben noch mehr Features auf die Diskette auspacken können. Ja, darauf freue ich mich sehr. Denn auch wenn sie nicht mehr Programme dazu tun, sie könnten vielleicht einen größeren Sinn mit draufpacken, ja? Ja, okay. Okay, was die Schnelligkeit, die damit natürlich auch zusammenhängt, zu tun hat, möchte ich doch ganz kurz demonstrieren. Ich habe das in letzter Zeit öfter gemacht und deswegen, ich mag es einfach. Mein Vim-Folder. Ach, nehmen wir mal den Max-Folder selbst. Okay. Also hier wieder ein kleiner Exkurs. Ich benutze also dieses Screen-Programm. Ihr seht, wie ich hin und her wechsle zwischen den Fenstern. In jedem Fenster läuft so sein eigener Prozess. Mutt läuft mehrmals, einmal auf meiner Mailbox und einmal auf sortierten Mailboxen, also die für Mailinglisten speziell sind. Ich habe hier auf diesem Fenster das Mutt einmal gestartet auf meinem Mutt-Mail-Folder-Liste und habe aber das Mutt beendet. Dieses Fenster sollte normalerweise weggehen, aber ein nettes Feature macht Folgendes. Ich kriege hier die Nachricht Window Terminated, wann das war, damit ich nachgucken kann, falls das ein Fehler war, was der Fehler ist. Und ich kann den Prozess, den ich in diesem Fenster gestartet habe, einfach nochmal starten lassen. Ich brauche nur auf Ctrl Space zu drücken. So. Und da rennt wieder Mutt los, zählt unten mit, wie viele Messages es in dem Folder bereits gefunden hat und der Estimate. Gut. Eigentlich hätte ich jetzt eine dicke DALI-Clock oder so aufrufen sollen. Rechts oben sieht man so ein bisschen, wie der in der Uhr der Zeiger lang geht. Ich behaupte mal, ich habe Mutt eben gestartet, ungefähr viertel vor voll. Ja? Und das rennt jetzt da einmal rum. Und also in dieser Mailingliste hat sich ein bisschen was angesammelt. Ein paar Nachrichten, die über die Mailinglist gegangen sind. Ich könnte natürlich auch, wenn ich versuche, irgendwie über das Webinterface von Yahoo gehen. Fertig, wo sind wir? Aha, ich würde mal sagen, der Zeiger ist nicht einmal ganz rumgekommen. Innerhalb von einer Minute haben wir also über 45.000 Nachrichten in dem Folder Mutt finden lassen. Und, was noch viel wichtiger ist, Mutt hat die so sortiert, dass die Nachrichten, die Antworten auf Antworten von Antworten sind, dass sie die zusammensortiert hat, sodass man so eine kleine Diskussionsbaum sieht. Wie hier zum Beispiel. Ja, hier sieht man den ganzen Baum. Und sobald sich das Subject ändert, hier unten, wird das neue Subject dann auch angezeigt. Gut, das in einer Minute. Das könnte natürlich schneller sein, aber um ehrlich zu sein, hätte ich das jetzt gemacht mit einem anderen Programm, zum Beispiel Netscape, ich weiß nicht. Also auch mit Elm oder Pine. Elm war mein Liebling früher. Pine fand ich, es war eine wertvolle Ablösung von Elm. Die gerade aktuelle Kommandos anzeigt und Hilfe gibt, kontextsensitive Hilfe, prima Sache. Aber tut mir leid, liebe Elm und Pine-User, Mut ist doch ein bisschen schneller. Okay, ich bin darüber sehr froh jedes Mal. Ich brauche mir nicht so viel Sorgen zu machen. Ich habe lokal meine ganze Mailingliste vorhanden. Wenn ich versuchen will, dann geht das eigentlich auch ganz fix. Also noch ein kleines Beispiel. Bei Vim gibt's, auf der Vim-Mailingliste gibt es von dem Autor Brian Mulliner, gibt es immer wieder ein paar Patches. Hier hat er wieder zwei rausgebracht, vom 8., also von gestern. Und wenn ich mal sehen will, was gibt es Neues, was hat der Brian rausgebracht, dann brauche ich eigentlich nur ein schönes Kommando verwenden, das Limit-Kommando. Die Idee dabei ist, dass ich von der Gesamtmenge mir eine Teilmenge auswählen lassen kann, nach Suchkriterien. Das geht eigentlich ganz einfach. Ich möchte das mal kurz zeigen. Genau, da steht schon tilde groß n, das sind die neuen Mails. Wenn ich noch dazu sage, tilde f, das ist eine Bedingung an die From-Zeile, wenn da Bram drin steht. Und im Subject soll das noch Patch drin stehen und das Ganze soll vom Datum her höchstens 2 Wochen her sein. Dann normalerweise gehen wir jetzt einen Kaffee holen, aber bei Mut schon fertig, ja. Also 29 gefunden, Bram ist zurzeit sehr aktiv. Die 6.1er-Version ist sozusagen Alpha und es tut sich was. Okay, also das war eine Auswahl jetzt auf nur 37.500 Mails, aber ich denke mal Speed. Ja, I love it. Das macht richtig süchtig. Das ist auch gefährlich, ne? Ich meine, jeder kennt das. Aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, an solch eine Schnelligkeit, dann kommen einem so langsame Programme auf anderen Systemen sehr, sehr, sehr langsam vor. Ne? Okay, so war ich jetzt hier. Weiter im Text. Right. Ach, das ist nochmal alt. Da sind wir. Genau. Ein bisschen runterblättern. Gut, was ich auch nochmal betonen möchte, ist, ich zeige nochmal, wo wir sind hier. Ne? Ist vielleicht besser. Also wir sind ungefähr hier. Eine weitere Eigenschaft ist eben dadurch, dass die Programme klein sind und etwas Spezielles machen, die Kombinationsfähigkeit. Ich denke mal, jeder, der auf der Kommandozeile schon mal ein bisschen hantiert hat, wird irgendwie begriffen haben, dass wenn irgendein Programm viel Daten rausspuckt und das über den Rand hinausscrollt, dass man das weitergeben kann an das Programm More. Ja, ich denke mal, das kennt jeder, ne? LF, weitergeben an More. Ja, damit das nicht so scrollt. Das ist in diesem Fall auch ganz hilfreich. Ich habe in meinem Home Directory nicht aufgeräumt. Da liegen irgendwie über 1000 Dateien rum. Und das kennt eigentlich jeder. Dass man dieses Weitergeben von Daten immer weitergeben kann und mit anderen Programmen auch tun kann. Ich denke mal, das kennt auch jeder so ein bisschen. Grep und Sort und all diese Sachen. Wenn jeder mal in ein Skript reinschaut, dann sieht man solche Sachen. Das ist auch eine ganz wesentliche Eigenschaft, denn wir haben hier die Möglichkeit, durch Kombinieren Programme zu benutzen und etwas Neues zu schaffen. Das klingt jetzt sehr groß, aber es ist ein wesentlicher Schritt. Wir können daraus etwas Neues machen, ohne eigentlich richtig zu programmieren. Denn das übliche Programmieren, ich denke, das kennt jeder, ist ein Text schreiben, kryptisch, umständlich, muss viel lernen und dann muss man es durch den Compiler schicken und dann versteht erst die Maschine etwas vollkommen anderes und gibt einen Fehler aus. Und hier haben wir die Möglichkeit, eben einfach mal zu testen und mit Daten rumzuspielen, ohne dass viel eigentlich wirklich abstürzt und kaputt geht. Ja. Und das Wesentliche dabei ist auch, dass wir diesen ganzen Text, den wir da geschaffen haben, dieses Programm, in eine Datei stecken können, die Datei ausführbar machen können und dann wie ein neues Programm aufrufen können. Ja, was ganz wesentlich ist, eben die Skripte. Nun, Nebenbemerkung, die Script-Kiddies sind immer sehr verschrien, ja, aber ich denke mal, was eigentlich gemeint ist dabei, ist, dass viele Leute Skripte ausführen, ohne zu verstehen, was drin ist. Und in Skripten ist eben alles reiner Text und meistens werden Programme, Standardprogramme verwendet und wie die kombiniert werden, das kann man lernen. Und das braucht eigentlich auch nicht lang. Das sollte man sich mal anschauen. Denn erst wenn man das versteht, kann man das wirklich, denke ich, würdigen, was da passiert und man kann selber kombinieren. Ja, sehr wichtig. Ja, solch ein Skript kann man natürlich, wenn man es geschaffen hat, auch einfach weitergeben. Man kann es weitergeben als Attachment irgendwo und es kann ausgeführt werden, ohne dass wieder ein Compiler verwendet werden muss. Auch ein wesentlicher Schritt, der mir sehr am Herzen liegt. Ja? Also das sollte man sich mal angeschaut haben. Gut, über Scripting lässt sich sehr viel sagen. Ich glaube, genau, in Amerika gibt es irgendwo an einer Uni einen Mensch, der eine Professur, glaube ich, hat, gerade in diesem Gebiet. Also er ist irgendwie Spezialist für Shells und andere Sachen, Scripting und solche Sachen. Das ist sicherlich nicht dafür hat er nicht unbedingt seinen Doktor bekommen. Seine Doktorarbeit wird sicherlich noch ein bisschen was anderes beinhalten. Aber ich denke, man sieht, welchen Stellenwert so etwas hat. Skripts gibt es überall und ich denke, jeder von euch, der Linux installiert hat, wird irgendwo mal gesehen haben, dass er über ein Konfigurationstool, dass da irgendwo ein Skript abläuft. Ja? Also die Leute, die Yast kennen, ja, man macht eine Änderung, man wartet eine Viertelstunde darauf, dass alles nochmal durchgeskriptet wird.
Das hat auch mal ganz klein.
Suse hat auch mal ganz klein angefangen, richtig, klar. Deswegen gibt es das Ding ja jetzt auch DVD. Ja. Manche sagen Windows aus Nürnberg, aber okay. Keine Glaubenskriege bitte, Leute. Ich meine wirklich, man könnte jetzt auch meinen, dass ich mich immer hinstelle und sage, Vim ist das der beste Editor. Also, ich muss sagen, Emacs ist das bessere Operationssystem. Fehlt nur ein guter Editor. Aber also ich möchte keine heiligen Kriege wirklich entfachen. Das ist immer wieder lustig, darauf einzusteigen. Und wer jetzt mal News liest, der wird sehen, dass ich darauf gerne einsteige. Aber letztendlich möchte ich doch lieber verkünden und sagen, whatever gets the job done. Ja, nehmt, was euren Job irgendwie fertig bringt. Ich denke, jeder, der von euch irgendwie jetzt hier auch schon nebenher, neben dem Studium irgendwo arbeitet, die Anforderung ist immer, es ist egal, wie es aussieht, es ist egal, wie es performt, es muss einfach da sein zu dem Zeitpunkt. Und wenn das eine oder andere Programm nicht installiert ist, dann müsst ihr eben anderes nehmen. Also, that's it, ja. Okay, weiter im Text. Es ist schon 5 vor. Genau. Wichtig ist mir natürlich die Einsetzbarkeit wirklich in fast jedem Umfeld, ja, auf jedem Terminal. Also jeder von euch, der Linux hat, FreeBSD, es gibt die Konsole, man loggt sich ein, man hat eine Shell, nichts bunt, nichts klickbar, langweilig, aber es ist eben ein Vorteil. Es ist nur eine Textoberfläche, denn die lässt sich auch auf einen Terminal-Emulator anwenden. Also diejenigen von euch, die noch ein Windows haben, shame on you. Nein, ich muss gestehen, ich habe im Moment zwar kein Windows zu Hause, aber ich werde mir wieder eins anschaffen. Warum? Ganz einfach. Es ist der bessere Spielestarter und ganz, ganz wichtig, ganz im Ernst. Man kann damit besser Hardware testen. Es gibt einfach viel mehr Treiber. Ja, also viele Sachen laufen doch dann eher, man kann es erstmal ausprobieren. Drittens, dazu komme ich später nochmal, gleich. Warum? Lass ich erstmal weg. Also ich werde den Windows schon wieder anschaffen, einfach um ein paar Sachen zu testen. Ja. Gut, aber die Einsetzbarkeit auf jedem Terminal ist auch hierbei gegeben, auf einem Windows. Darauf wollte ich hinaus, wer sich also dort einen Terminal-Emulator installiert, der kann sich eben dann auch über sein kleines Netzwerk einloggen auf seiner Linux-Kiste. Und meine Windows-Seite ist im Prinzip deswegen genau das. Ich zeige das nochmal ganz kurz hier. Neues Fensterchen. So. Also wer irgendwie Info haben will zu etwas, wo ich eine Seite haben könnte, ja, immer Gookesnet angeben, / Programmname oder was auch immer. Okay. Meine Seite hier habe ich begonnen über Windows eigentlich im Sinne von, welchen Terminal Emulator kann ich mir installieren? Wie komme ich von dem System weg? Ja, also in einer Umgebung, wo nur Windows ist, ich downloade mir solch einen Emulator, damit ich irgendwie weg telneten kann. Okay, Telnet ist natürlich out, ja, ihr wisst das alle mittlerweile, man kann da gut mitlauschen, Passworte mithören, deswegen der Hinweis nochmal auf SSH, beziehungsweise ähnliche Programme, die solche ähnlichen Protokolle benutzen. Die Idee dabei ist, dass es verschlüsselt zwischen zwei Rechnern hin und her geht. Und früher habe ich empfohlen TeraTerm Pro. Das ist ein Megabyte groß und braucht noch so ein extra Programmchen, das man da in den Folder hineinlegen muss, um diese SSH-Funktionalität zu bekommen. War ein bisschen komisch von der Installation her, hat mich genervt. Ich bin mittlerweile dabei, Putty zu empfehlen. Putty ist wieder nur eine Datei. Es gibt da nichts auszupacken. Es ist 220 Kilobyte groß. Es kann SSH-Verschlüsselung und es ist einfach nett und klein. Und wenn man es noch gesippt ablegt, dann ist es nur noch halb so groß. Und ich möchte das ganz kurz noch irgendwo hier zeigen. Wo habe ich das? Ach nee, ich habe noch eine extra Putty-Seite mittlerweile. Genau. Genau. Also wer Putty sucht, der findet es unter Gookesnet Putty. Und hier ist es PuttyZip 110 Kilobyte groß. Warum weise ich so sehr darauf hin? Ich brauche es doch nur zu erwähnen. Ich habe hier im November noch einen kleinen Vortrag gehalten gehabt im Heizhaus. Im Prinzip war das ein wesentlicher Bestandteil, nämlich von der Idee her, ich bin in einem Webcafé, was nun? Und meine Idee ist eben, man kann sich dieses Programm runterladen, man kann hoffentlich nach Hause sich damit verbinden und seine Text-Tools verwenden. Ja, das war die Idee. Und das Ding passt natürlich auch mit einem guten Vim auf eine Diskette. Und wer von euch mal unterwegs ist in einem Webcafé und dort ist nicht alles abgestellt, der kann zumindest sich dort das Putty installieren und ein Vim und dann, denke ich, hat man schon halb gewonnen. Warum halb gewonnen? Was macht man im Webcafé? Man downloadet Website mit Info und man schickt E-Mail nach Hause und sagt, ich lebe noch. Wie hat er gelacht? Das war nicht ganz ernst. Also, die Idee ist, man kann sehr viel Zeit sparen bei der Online-Geschichte, wenn man einen Editor dabei hat. Man tippt einfach seine E-Mail und wenn man dieses grässliche Webinterface bekommt, dann pastet man den ganzen Mist da hinein und dann geht das viel angenehmer. Und mit Putty kann man sich hoffentlich mit einem Rechner verbinden, der eben ein schönes Linux fährt oder FreeBSD und kann dort sich dann auch einloggen. Okay, soweit zu dem Hinweis. Ich habe noch eine Minute für meine Vortragszeit eigentlich. Mal sehen, ob ich jetzt noch den Rest schaffe. Ja, wollte nur mal weitermachen mit dem, wo ist es denn da? Okay, worauf ich jetzt immer noch warte. Werner, bist du hier? Werner Häuser? Nein? Pappnase. Okay, Werner Häuser, euch vielleicht bekannt eben als unser Spezialist aus Berlin für Linux auf Laptops und auf PDAs. Ja, hat hier einen Vortrag gemacht zur Website MetaLanguage und macht morgen auch seinen Vortrag über Linux auf PDAs. Dieses Thema, Linux auf PDAs, liegt mir auch sehr am Herzen. PDAs von der Idee her finde ich genial. Du hast so ein kleiner Rechner dabei, trägt die Daten dabei und man kann es austauschen. Man braucht nicht einen Rechner mit rumschleppen. Das ist prima. Aber ich muss zugeben, wenn ich eine Mail schreiben muss, indem ich Kringel eingebe, ja, dann dauert es mir einfach zu lange. Was ich brauche, ist eine ordentliche Tastatur. Und eine ordentliche Tastatur gibt es auch ungefähr für PDAs, weil die sind natürlich auch noch so klein. Dafür sind die Zehnmal so teuer. Also, liebe Hersteller von PDAs, das funktioniert nicht. Ja. Was ich mir wünsche, ist, dass Sie da eine normale Tastatur anhängen können an so einem PDA und dann normale E-Mail schreiben können. Ja, wie das dann immer noch der Datenaustausch passiert, das ist eine Sache. Ach. Ich mache das jetzt mal. Also, Endspurt, genau. Also, von der Idee her großartig, von der Ausführung leider mangelhaft, ja. Ich warte eigentlich darauf, dass ich ein PDA benutzen kann mit einer normalen Tastatur und wenn sein muss, wenn das Ding auf Linux läuft, mit einem Mini-X-Server, dass ich dann auch einen normalen Monitor anhängen kann. Ja, 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 lacht mich nur aus. Ich meine das ganz ernst. Ich meine das richtig ernst. Ich möchte wirklich einen normalen Monitor anhängen. Ich erwarte nicht davon eine Auflösung von, was weiß ich, 15.000 mal 300.000, sondern einfach eine VGA-Darstellung würde mir schon reichen, ja. Wie auf der Konsole. Ich möchte einfach einen normalen Monitor anhängen und daran arbeiten können. Das würde mir echt reichen. Also ich gehe eigentlich davon aus, wenn ich irgendwo hingehe und da sehe ich einen normalen Monitor, dann ist auch eine normale Tastatur davor. Und alles, was ich brauche, ist im Prinzip mein System mit meinen Daten dazwischen zu hängen. Ja. Also ich meine, jeder von euch, der da oben, ja, mit ihren euren Laptops, ja, ihr macht auch nichts anderes, aber ihr schleppt euren Monitor mit und eine total weiche, eklige Tastatur. Ja. Und davon würde ich mich gerne selbst befreien. Also einfach ein PDA, wie ein Laptop, ohne Tastatur und ohne Monitor. Hey, ich bin wieder abgeschweift, ich bin über die Zeit. Weiter im Text. Also ich hoffe, ja, letztes Jahr, genau, nach meinem Vortrag kam der eine Mensch aus Hamburg von Lisa. Die haben eben einen kleinen iPad haben sie vorgestellt. Ne? Da lief dann schon drauf eben ein kleines Linux mit einem X-Server und einem X-Term. Und er meinte, als er dann mein Zeugs gesehen hat über Screen, ja, Screen sollte darauf auch unbedingt laufen und wir werden zusehen, dass wir es hinkriegen. Ich habe leider ein bisschen Kontakt mit dem verloren. Ich hoffe mal mittlerweile, ihr kennt das ja, Display ist normalerweise so länglich, ja, X-Term kann man auch drehen und dann hat man eben eine normale, so eine Art Konsole. Und genau das habe ich mir gewünscht. Und ich weiß eben nicht, ob sie schon so weit sind, aber wenn es sowas gibt, das ist so der erste Schritt in die richtige Richtung. Gut, so viel zu PDAs. Ich hoffe mal, dass morgen euch Werner noch einiges mehr erzählen kann. Wir kommen zum nächsten Teil, endlich. Remote Login. Das habe ich eben erwähnt mit Webcafé, dass man sich remote einloggen kann in ein Netzwerk oder eben von ganz weit her. Und aber was da noch hineinspielt, ist Folgendes. Man kann sich ja auf einen Rechner auch ranhängen über eine serielle Verbindung. Also im Prinzip, der braucht eben nur einen Prozessor, der was tut. Aber über die Anschlüsse, die da noch an den Rechnern dran sind, kann man richtig noch Spaß haben. Also wer noch irgendwo so ein altes Terminal, ein richtiges Terminal im Keller hat oder in den Uni irgendwo verstauben sieht, hey, damit kann man richtig viel Spaß haben. Ja, also wir brauchen nur einen Rechner als Terminal-Server und mehrere Leute hängen sich ran und man kann ein bisschen Spaß haben. Zwar können die alten Terminals nicht irgendwie Quake oder Doom, und ich werde irgendwann mal zeigen, dass sie es doch können, aber man kann damit immerhin schon ein bisschen mit Leuten üben, wie man E-Mailt oder wie man, was weiß ich, über, mit Talk umgeht oder IRC macht. Ja? Sehr schöne Sache. Servers als Stichwort. Jeder von euch, denke ich mal, wenn ihr Informatik macht, landet irgendwann mal in einer Bude und da gibt es dann die eigenen Rechner und es gibt eben die Server. Und die Server stehen normalerweise schön abgeschlossen, sind ja teuer, in einem fetten Serverraum, wo keiner ran kann. Und die Server haben zu allem Überfluss keinen Monitor. Ja, die sind alle kopflos, stehen da rum, können nichts sehen. Aber man muss natürlich die Dinger irgendwie bedienen. Natürlich kann man sich so ein Oberflächenzapdisch machen, wo man sich auch grafisch, auch remote einloggen kann. Aber die meisten Services werden eher nicht irgendwie grafisch bedient, eben, sondern über Shell. Skripts, kleine Tools. Und dafür eben lernt man eben auch damit umzugehen und so kann man das eben auch verwenden. Und dort hat es eben auch seinen Sinn, dass man sich irgendwo einloggt auf einen Server, um dort ein paar Sachen einzustellen und dann loggt man sich wieder aus. Ja. Okay, ich möchte noch einen Hinweis machen auf eine erstmal coole Sache. Die blinden Benutzer. Liebe Leute, guckt euch die Statistiken an, viele Leute fallen von der Leiter, Autounfälle, haben wir alles. Es gibt blinde Menschen, ich kenne nur wenige persönlich, aber online doch ein paar Dutzend. Es gibt sie und sie bewegen sich auch im Netz und sie freuen sich darüber, wenn Information einfach als Text vorhanden ist. denn diese ist am einfachsten umzusetzen auf eine Braillezeile zum Lesen. Und ich hätte euch gerne mal jemanden vorgestellt, eine blinde Dame in Berlin, die ja erstaunlich einfach mit dem Ding umgeht. Sie hat keine 80er breite Zeile, sondern nur 40 Zeichen, aber sie kann damit ziemlich schnell umgehen. Und meine Damen und Herren, sie kann euch allen, glaube ich, vielleicht was vormachen beim Lesen von Manuals. Also ich habe einen Schreck bekommen. Werner hat mir geholfen, hat der Dame ein Laptop eingerichtet. Sie liest darüber eben ihre E-Mails und alles. Und als ich ihr was zeigen wollte, von wegen, auf der Schnelle kannst du viel schneller sein, wenn du das und das machst. Und sie meinte nur, ja, habe ich im Manual gelesen. Hey, ich rede von der Shell, ich rede von der Bash. Und mein Bash, blub, 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 Magic, auf die letzte Zeile gehen, meine Damen und Herren. 5600 Zeilen, ich hätte das Ding durchgelesen. Ihr könnt das gerne mal zu Hause probieren, ja. Braille-Treiber installieren, Braille-Tastatur ran. Naja, nach einer Weile tun einem die Finger weh. Aber ja, die hat das durchgelesen. Also, meine Damen und Herren, wir sind hier nicht alleine. Die blinden oder sehbehinderten Benutzer sind unter uns und sie freuen sich sehr über Textsachen. Und ich möchte euch daran erinnern, wenn ihr Webseiten macht, dann bitte nicht mit irgendwelchen bunten Dingern und JavaScript und solchen Geschichten, denn damit können die nicht so richtig was anfangen. Ja? Also wenn ihr irgendwie Informationen habt, die ihr irgendwie in einen Satz gießen könnt, dann tut das bitte. Ja? Und tut es einfach auf eine Webseite und die freuen sich drüber. Gut. Der Hinweis, wo ist der Zusammenhang zu den Texttools? Ich denke, es ist ziemlich einfach. Die meisten Dokumentationen zu irgendwelchen Programmen liegen als Manual Pages vor. Es ist alles reiner Text. Ja? Okay, Endspurt. Portierung auf Nicht-Unix-Systeme liegt mir auch sehr am Herzen. Also es geht mir eigentlich nicht darum, irgendwie zu sagen, Linux, Unix-Systeme sind besser, weil die sowas können. Sondern viele Programme, die eben so eine Textoberfläche haben, sind eben auch portiert worden für Windows, Macintosh, Atari, Amiga. Und mein Standardbeispiel ist immer natürlich Vim. Wenn man sich das mal anschaut. www.vim.org. Irgendwo habe ich es mal dahingeschrieben. Da steht es ein bisschen weiter. Genau. Vim läuft eben auf diesem System. Upsa, Fokus verloren. Genau, und das sind eine ganze Menge. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht mal alle irgendwie berührt. Ja, ich weiß gar nicht, wusste auch gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Super UX. Nie gehört, ja. Aber es läuft eben auch darauf. Und das Tolle eben an der Sache ist eben nicht nur, dass es überhaupt drauf läuft und weil ich was damit zu tun habe, sondern umgekehrt, wenn man nämlich dieses Programm einmal erlernt und man wechselt eben die Plattform oder man muss sie wechseln, ja. Chef sagt, neues Betriebssystem, viel gut. Dann hat man gewonnen, wenn man dieses Programm nämlich kennt, das nämlich auch darauf läuft. Man braucht nicht umzulernen. Ja? Und viele von diesen Unix-Text-Tools-Programmen, wie ich sie nenne, lassen sich viel besser umsetzen als diese grafischen Dinger. Also diejenigen von euch, die sich wundern, warum Outlook Express immer noch nicht unter Unix läuft oder so, ja, dann... Okay. Nächste Sache. Eine Sache, die mit diesen Dingern auch sehr einhergeht, ist freie Dokumentation. Es ist erstaunlich, dass gerade zu diesen Programmen eben doch die Dokumentation sehr viel freier ist. Man könnte auch sagen, hey, das Programm ist gut und ist toll, aber wir schreiben darüber ein Buch und das enthält alle großen Geheimnisse und das kostet einfach 10-mal mehr als irgendwie eine Anleitung zu Netscape. So, das könnte ja sein, weil es eben so viel mächtiger ist, weil so viel mehr Energie hineingesteckt werden muss, um die Dokumentation zu erstellen. Und dennoch, vieles darunter ist freie Dokumentation. Das ist mir ein Vorteil, den ich einfach großartig finde. Ja? Ich muss es auch mal so sehen. Ich nehme lieber ein Programm, das irgendwie besser dokumentiert ist, als das eins, das irgendwie kryptisch und seltsam ist. Ich kann zwar mehr, aber um das herauszufinden, muss ich irgendwie 10-mal so viel Zeit hineinstecken. Muss nicht sein. Und dabei sind wir dem Operating World frei. Okay, alle von euch wissen, Free Software, viel gut. Free wie nicht in umsonst und kostet nichts, sondern free wie Freiheit. Auf diese Sache möchte ich nochmal ganz betont hinweisen. Das ist mir sehr wichtig bei diesem Programm. Free Software bedeutet nicht nur, dass ich es einfach runterladen und installieren kann. Das heißt immer noch, ich kann es mir angucken vom Quelltext, ich kann es verändern, ich kann es verändert weitergeben. Jedes dieser Schritte ist ein wesentlicher Schritt. Ich denke mal, ihr habt vielleicht mal davon gehört, es gibt sehr viel mehr Lizenzen, so 20, 30 Stück, die jeweils diesen einen dieser Schritte nicht gehen. Ja? Bei Free Software bedeutet es noch freie Software gewesen, freie Software soll es bleiben. Das ist eine Lizenz, aber sie stellt sicher, dass es in öffentlicher Hand bleibt, dass wir es weitergeben können und dass wir es auch weitergeben können, ich werde langsam älter, an unsere Kinder. Oder ich sage, gehen wir vielleicht nicht ganz so weit. Wir können es weitergeben einfach an unsere Nachstudenten, an unsere Kommilitonen, an die Schüler, an die wir uns auch wenden. Ja? Ich finde das sehr wichtig. Und ich möchte euch um eins bitten. Diese Freiheit, die ihr da habt, das ist so ein bisschen wie die Demokratie oder andere Freiheiten, die es gibt auf dieser Welt. Ich sag mal nicht, darum muss man ständig kämpfen, aber lasst euch diese Freiheit nicht wegnehmen. Das ist mir sehr wichtig. Denn bei allem, was ich hier tue, Webseiten machen, dokumentieren, mal Vortrag halten, Workshop geben, ist mir wichtig, dass das was gebracht hat. Und wenn ich feststellen muss, dass ein paar Leute sich das Ganze unter den Nagel gerissen haben, um irgendwie das Ganze teuer zu verkaufen oder unter Verschluss zu halten oder in den Mülleimer zu werfen, sodass wir das Rad neu erfinden müssen, dann hat es das Ganze nicht gebracht. Wiener Kirche, wunderbar. Okay, genug der Predigt. Ich mache an dieser Stelle jetzt also erst einmal eine Pause. Danke euch fürs Kommen und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr noch Fragen habt, dass wir noch ein bisschen zusammen Fragen machen können. Ich habe gehört, dass danach der Vortrag ausfallen soll. Ich bin mir dessen nicht sicher. Aber wenn wir noch den Raum haben hier und ich habe noch ein bisschen Zeit, dann zeige ich euch gerne noch ein bisschen und beantworte euch eure speziellen Fragen. Vielen Dank fürs Kommen.